Erinnerst du dich an deinen ersten Schwarm? Das erste Mal verliebt, so richtig. Flau im Magen, Hitze im Gesicht, immer wenn er oder sie anruft. Wenn man jedes Wort auf die Goldwaage legt, jedes Gespräch wieder und wieder im Kopf durchspielt. Hat sie das so gemeint? Hat er vielleicht das damit sagen wollen? Sieht man mich? Oder mache ich mich lächerlich? Ich weiß nicht, wie das bei dir ausging. Es gibt, glaube ich, Menschen, die heiraten ihren ersten großen Schwarm und bleiben für immer zusammen. Wenn das bei dir der Fall war, musst du beim Rest der Folge leider oft im Kopf Dinge überspringen. Also, für die, bei denen das nicht so war, erinnert man sich vielleicht noch, wie es einem geht, wenn das Ganze den Bach runtergeht. Furchtbar. Furchtbar. Ich hatte eine Toilettenpapierrolle neben dem Bett und weiß, ich wollte sterben. Ich habe mit Gott und dem Schicksal gerungen und gefleht, es möge doch noch alles klappen. Gott hat das geduldig ignoriert und meine Wutanfälle ausgehalten. Heute weiß ich, danke Gott, danke, danke. Diese Katastrophe wäre schiefgegangen. Hat sich in dem Moment aber so nicht angefühlt. Und heute denke ich dabei an einen Satz aus der Bibel. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich könnte euch jetzt eine wunderschöne Folge lang erzählen, dass Gott uns annimmt, wie wir sind, dass er nicht wegschaut und so weiter. Alles richtig. Aber dieser wunderschöne Satz steht nicht völlig schwerelos im ersten Buch Mose, ganz am Anfang. Er ist Teil einer Geschichte. Und die hat viel mehr in sich als diesen einen Satz. Es ist die Geschichte von Abraham, seiner Frau Sarah und deren Sklavin Hagar. In diesen Geschichten im Alten Testament heißen noch alle Figuren wie die Rollen, die sie spielen. Abraham bedeutet Vater der Völker. Und das ist er auch. Sarah heißt Fürstin und Hagar die Magd. Magd ist da ein bisschen geschönt. Das ist keine bezahlte Dienstbotin. Sie ist Leibeigene und gehört Abraham. Abraham ist schon alt und er und seine Frau Sarah können keine Kinder bekommen. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist schon ein Schicksal, das viel, viel Kraft erfordert. In Zeiten von Abraham und Sarah ist es aber noch existenzieller. Kinder sind die Altersversorgung. Es gibt keine Rente und keine Pflegeheime oder Krankenkassen. Wer keine Kinder hat und sich nicht versorgen kann, stirbt. Sarah fasst einen Entschluss. Sie geht zu Abraham und sagt, was Sache ist. Gute Idee. Sie sagt ihm, dass sie und er scheinbar auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen werden, also soll er doch mit der Magd Hagar schlafen. Schlechte Idee. Mit der könne er ja ein Kind zeugen und das nimmt sie dann selbst an. Immer noch schlechte Idee. Abraham stimmt direkt zu. Und so passiert's. Wer an dieser Stelle nicht irgendein Bauchgefühl hatte, dass das an allen Ecken und Enden schiefgehen würde, muss mir das bitte mal erklären. Also, Hagar ist schwanger. Nun fühlt sie sich aber über alle erhaben, weil sie schwanger werden konnte und Sarah ja nicht. Das lässt sie Sarah gut spüren. Und da werfe ich die Hände in die Luft. Wieder eine Katastrophenidee. Sarah wiederum fühlt sich über die Maßen gedemütigt und gibt Hagar die ätzendsten Arbeiten, die sie finden kann. Ich nehme an, drüber reden war irgendwie nicht denkbar. Hagar fühlt sich drangsaliert, was ja auch so ist, und läuft davon in die Wüste. Als sie da sitzt und weint, erscheint ihr ein Engel. Sie sagt ihm, wie böse Sarah zu ihr ist. Und der Engel sagt, geh zurück zu deiner Herrin und ordne dich ihr unter. Zack. Die Antwort will ja nun niemand in der Situation hören. Stell dir vor, du wirst von deiner Chefin gemobbt und dann läufst du weg. Dann erscheint ein Engel und sagt, geh zurück und ordne dich der unter. Nicht schön. Der Engel verkündet ihr noch mehr. Sie wird noch einen Sohn bekommen, Ismael, und der wird viele, viele Nachkommen haben. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Er sagt ja damit, du bleibst hier nicht ewig die Magd, du wirst deinen eigenen Stamm gründen und das sind doch gute Aussichten. Hagar antwortet, du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie geht zurück. Der Plan geht auf und so wie der Engel es gesagt hat, geschieht es auch. So. In der Geschichte steckt viel drin. Baustellen, aber auch Schätze. Wir fangen mit den Baustellen an. Man schläft mit niemandem anderen, wenn man bereits verheiratet ist. Punkt. Es gibt einen Grund, warum es diese Lebenslektion in die Top 10 geschafft hat, die 10 Gebote. Das geht immer schief. Vielleicht nicht für dich selbst, aber für die um dich herum. Mindestens für den, den du betrügst und zum unwissenden Opfer machst. Ich glaube auch nicht, dass es für einen selbst gut ausgeht. Das ist doch ein totales Pulverfass. Jeder schaut mal links und rechts. Und ich weiß, da gibt's auch einen Bibelvers zu, aber da finde ich jetzt tatsächlich, gucken ist okay. Ist aber nur meine Meinung. In meiner Lieblingsserie Modern Family ruft ein Mann seine Schwester an und beklagt sich über seine Ehe. Ihre Antwort lautet, verheiratet sein ist manchmal schwierig. Geh einfach mit jemandem im Supermarkt flirten und dann ist wieder gut. Ob das die richtige Lösung ist, weiß ich nicht, aber ich musste lachen. Das ist aber alles ein Unterschied zu der Idee, ein Kind mit der Leibeigenen zu zeugen und es dann selbst zu behalten, um einen Erben zu haben. Baustelle 2. Hagar und Sarah. Die nun Schwangere reibt es der Kinderlosen unter die Nase. Macht man nicht. Wenn du was hast, das jemand anderes von Herzen doch will, dann gehst du bitte feinfühlig damit um, weil es auch für dich Bereiche gibt, in denen es dir so geht. Ja, sie ist schwanger. Aber sie ist auch die Leibeigene. Sie wäre sicher lieber die Herrin des Hauses. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Die wenigsten Menschen sind bösartig zu anderen aus reiner Freude daran. Die meisten Menschen treten zu, weil sie selber verletzt sind oder wütend oder Angst haben. Für diesen Schmerz suchen sie sich eine Projektionsfläche und los geht's. Das ist ein Ventil, das kurz funktioniert und dann kommt der Boomerang zurück und es knallt. So auch in diesem Fall. Sarah ist nicht seit gestern Herrin des Hauses und lässt sich das nicht gefallen. Also mobbt sie zurück. Das endet nirgendwo. Wenn jemand den Konflikt mit dir sucht, dann antworte nicht mit härteren Bandagen. Das kostet Kraft, es erzeugt mehr Verletzungen und mehr Gewalt und am Ende fühlt sich gar niemand mehr gut versprochen. Wenn du dir über dein Verhalten unsicher bist, überleg dir, ob du heute Abend im Bett Gott davon erzählen würdest. Würdest du beten und sagen, Gott, die habe ich so richtig komplett fertig gemacht? Mit Sicherheit nicht. Und wenn doch, dann müssen wir nochmal reden. Aber hier biegen wir ab zu den Chancen. Reden. Sarah hätte das Gespräch suchen können. Und Gespräch heißt nicht wütende E-Mail-Ketten mit großem Verteiler. Sie hätte Hagar sagen können, dass es sie unendlich verletzt, wenn sie ihr das gefühlte Versagen noch unter die Nase reibt. Hagar hätte auch sagen können, dass sie nicht wie Dreck behandelt werden will als Strafe. Aber Hagar war auch die Magd. Da sind klärende Gespräche in der Hierarchie schwierig. Kann ich verstehen. Die Lage ist völlig verworren. Deswegen eskaliert sie auch. Die Idee, in die Wüste zu fliehen, ist eine reine Verzweiflungstat. Merkt man daran, dass es einfach null zu Ende gedacht ist. Wo sollen das hinführen? Die Wüsten Israels sind nicht lebensfreundlich. Aber Hagar kann einfach nicht mehr. Und ich denke, spätestens da finden auch wir uns wieder. Unter dem Busch in der Wüste haben wir alle schon gesessen. Ich hatte mal eine Stelle, wo mein Vorgesetzter so widerlich zu mir war, dass ich zwar feste zurückgetreten habe, aber am Ende saß ich trotzdem heulend in meinem Auto auf dem Parkplatz und konnte die Kupplung nicht treten. Ich bin sicher, dass es den meisten schon ähnlich passiert. Und hier kommt der erwähnte Bibelvers ins Spiel. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott erzählt Hagar eben nicht, wo sie überall falsche Entscheidungen getroffen hat. Er schmiert ihr nicht aufs Brot, wie sie sich benommen hat oder was alles selbst verschuldet ist. Warum? Weil es überhaupt niemandem jemals hilft. Streich diesen Satz, habe ich dir gleich gesagt, bitte aus deinem Wortschatz. Wenigstens bei schlimmen Dingen. Bei schönen Dingen kann man das ruhig weitersagen. Gott sieht Hagar da sitzen, schwanger von ihrem Chef. Rausgeekelt von seiner Frau, zu der sie selbst widerlich war. Und jetzt sitzt sie ohne irgendeine Perspektive unter einem Busch in der Wüste. Und Gott verurteilt sie nicht. Und er stellt keine Fragen. Warum? Wie konntest du nur? Und so weiter. Er sieht sie. Er kennt sie. Und er hat sie immer noch lieb. So ist Gott. Also setzt er sich dazu und erzählt ihr von den Wundern, die noch kommen werden. Und dass ihr Leben nicht vergeigt ist, nur weil das hier eine blöde Idee war. So ist Gott. Auch zu dir, der du jetzt heute hier sitzt. Ich weiß nicht, wie dein Jahr bisher war. Zu wem du widerlich warst oder zu Unrecht gemein. Ich weiß nicht, was dir passiert ist und was Menschen dir vielleicht angetan haben. Auf was du stolz bist und für was du dich schämst. Aber dein Leben ist nicht vergeigt, weil du manchmal schlechte Entscheidungen triffst. Gott hat mehr Weitsicht und er liebt dich durch all das durch. Wir bitten um komische Dinge, weil wir sie in diesem Moment so fühlen, wie die Schwärmerei vom Anfang. Gott hört uns zu und er sieht uns und er kennt uns besser, als wir es selbst tun. Er wird dich nicht aufgeben und nicht alleine in der Wüste sitzen lassen oder heulend auf dem Parkplatz. Es geht weiter. Bleib dran. Sei ehrlich. Sei gut, wenn es dir gelingt und sei gnädig mit dir selbst, wenn es nicht gelingt. Gott sieht dich und er kennt die Wunder, die noch kommen. Vielleicht noch dieses Jahr.